tut ein Werk an unseren Herzen und das haben wir so nötig. Halleluja. Ich unterbreche das ungern, aber auf der anderen Seite gibt es noch so wichtige Dinge, die ich mitteilen möchte und so möchte ich noch Zeit haben, dass wir ins Wort gehen. Bitte schlag noch einmal auf 1. Korinther Kapitel 2. So, das, was jetzt hier noch kommt, ist eine Fortsetzung und Ergänzung zu dem, was gestern war, weil ich nicht das alles reintun konnte. Und wir lesen einmal hier Vers 1. Korinther Kapitel 2, 9, die zweite Hälfte, 9b. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ich weiß nicht, ob dir das schon einmal so richtig bewusst geworden ist, dass alle Dinge, die du gelernt hast im Leben, kommen alle auf die gleiche Art und Weise zustande. Du siehst etwas, du hörst etwas, du erlebst etwas und dann sammelst du diese Informationen und dein kleiner Bordcomputer verarbeitet es dann und macht daraus dann Schlüsse oder irgendwie Lebensweisheiten und bestimmte Vorstellungen vom Leben, von dir selbst, von deiner Umgebung und so weiter. Das fängt schon im Kleinkindalter an. Man stößt gegen die Tischkante, man merkt, aua, und daraus lernt man, Tischkanten sind hart, härter als unser Kopf und man sollte nach Möglichkeit versuchen, diese Art von heftigen Kontakt zu vermeiden. Das Kind lernt durch Erfahrung. Das ist eine sehr wertvolle Angelegenheit und das setzt sich dann fort dann mit Mathematik und allen möglichen anderen Dingen und so sammeln wir eine Menge nützlicher Dinge für das Leben, aber wir sammeln auch eine Menge Müll. Wir hören Menschen, die im Zorn oder aus Enttäuschung schlimme Dinge über uns sagen. Wir sind abhängig von diesen Menschen, weil das unser Lehrer ist oder die Sonntagsschultante ist oder unsere Eltern sind. Und weil wir als kleine Kinder glauben, die Erwachsenen haben immer recht, wir nehmen diese Dinge an und es formen sich verkehrte Vorstellungen. Es formen sich Bilder wie, ich bin ablehnungswürdig. Ein paar solche traumatischen Erfahrungen und dann wird das eingespeichert und dann meinen wir zu wissen, wir sind ablehnungswürdig. Und dann senden wir, wo immer wir hingehen, diese Botschaft aus, ihr müsst mich ablehnen, weil das ist, was ich verdiene. Und dann lehnen uns die Menschen ab und dann sagen wir, siehst du, alle lehnen mich ab. Und so bestätigt sich das immer wieder selbst. Und so werden Mauern gebaut, so werden falsche Identitäten gebaut. So wird eine falsche Sicht von wer wir sind und was wir angeblich können, was wir nicht können und so weiter. So wird das in uns hineingebaut. Und diese Dinge sind ganz tief unten und alles Mögliche lagert sich darüber und wir sind dessen nicht mehr bewusst, dass wir einmal solche Lügen ergriffen haben. Im Alltag spielt das keine Rolle mehr, meinen wir, aber es ist doch da und es steuert unser ganzes Leben. Und wir wurden deformiert, verwundet, verkehrt geprägt durch verkehrte Informationen, durch zerstörerische Worte. Und jetzt sind wir Kind Gottes, aber diese Sedimente sind immer noch da. Und jetzt kommt Gott mit seinem Geist und er nimmt das Wort Gottes und er geht tiefer und tiefer und tiefer und gräbt diese alten Dinge aus und macht uns diese Sachen bewusst und wir können uns abkehren von diesen Lebenslügen. Und Gott gibt Offenbarung, die kommt durch sein Wort. Die kommt nicht durch Erfahrungen zustande in erster Linie, sondern sie kommt zustande, weil der Heilige Geist uns Licht gibt und weil wir etwas sehen. Und das kommt ganz anders zustande als dieses natürliche Lernen durch die fünf Sinne, durch Ohren und Augen und die anderen Sinne. Und alles, was wir brauchen für das neue Leben, um in dieser Beziehung zu Gott zu wachsen, um Gott kennenzulernen, um seine Liebe zu erleben, um unsere Berufung zu finden. Alles, was wir brauchen für unser geistiges Leben, es kann nur auf eine Art und Weise kommen und das ist per Offenbarung. Durch den Geist. Mit Offenbarung meine ich nicht, dass du unbedingt irgendwelche bunten Bilder vor deinen Augen siehst. Offenbarung kann auf vielfältige Art und Weise kommen, aber das Resultat ist immer das Gleiche. Ja? Es gibt nicht nur Träume und Visionen, sondern es gibt auch einfach Gewissheiten, die der Heilige Geist in dein Herz legt und dann weißt du, dass du weißt. Du kannst niemandem erklären, warum du weißt, aber du weißt, dass du es weißt. Es ist einfach so. Und darüber kann man nicht diskutieren, darüber kann man nicht verhandeln. Das ist einfach so. Das sind Dinge, die legt Gott hinein in deinen Geist und da sind sie und von dort aus fangen sie an, ihre Wirkung zu entfalten. Und das Erste, was die Worte Gottes tun, sie lösen diese alten, verkehrten Fundamente auf. Sie machen Lüge als Lüge offenbar. Sie machen offenbar das, was da jemand über Jahre und Jahrzehnte in sich fühlt und wovon er weiß, das ist die Wahrheit oder meint es zu wissen, dass er ablehnungswürdig ist. Auf einmal durchschaut er, ich fühle das und das fühlt sich ganz real an, aber doch ist es eine dicke, fette Lüge. Und die Realitäten, wie sie wirklich sind, sind total anders. Und ich bin begehrt, ich bin wertvoll, ich bin wichtig für den Vater. Und dann lösen sich diese alten, verkehrten Fundamente unseres Lebens, die lösen sich auf. Und Gott legt ein neues Fundament. Und das ist die Wahrheit. Und das Schöne an Wahrheit ist, wenn Blöcke von Wahrheit in unseren Geist hineingelegt werden, die müssen nie wieder ausgegraben werden, die müssen nie wieder verändert werden, weil Wahrheit wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und darum wird ein Mensch, dessen Leben aufgebaut ist auf die Worte Gottes, auf Offenbarung der geistlichen Realitäten, deswegen wird ein solches Leben immer stabiler werden. Und all der Stress und all diese Ängste und Unsicherheiten und all diese Dinge werden immer mehr verschwinden, weil wir begreifen, wir sind nicht mehr abhängig von den Dingen, die passieren, sondern wir sind abhängig von dem, was schon passiert ist, durch den Geist Gottes in uns und was auf Golgatha passiert ist und wie Gott jetzt ist zu uns. Von diesen Dingen sind wir abhängig. Nicht von Menschen, nicht von Umständen, nicht von den Preisen, nicht von der Wirtschaft, nicht von der Rentenentwicklung. Wir sind von gar nichts abhängig, nur von ihm. Und wenn das eine Realität wird, muss Sorge und Angst um die Zukunft muss verschwinden. Es gibt keinen Grund, sich um die Zukunft Sorgen zu machen. Wir laufen nachher auf Straßen von Gold. Für was wollen wir uns Sorgen machen? Unsere Altersversorgung ist optimal abgesichert. Wonach heute die Leute hinterherrennen. Da laufen wir drauf rum. Das ist der Belag, auf dem wir gehen. Und ihr Lieben, das ist mehr als nur ein flotter Spruch. Das sind die Realitäten. Überleg einmal die Dinge, die heute uns noch Sorgen machen. Irgendwelche Drohungen vom Gerichtsvollzieher oder Klagen vom Nachbarn, weil du irgendwie da ein zu großes Bäumchen an seiner Grenze hast oder irgendwie so ein Schnickschnack, der heute irgendwie so groß zu sein scheint. Du musst einmal ganz locker das anschauen. Was wird das in 10.000 Jahren noch für eine Bedeutung haben? Also wenn wir uns in 10.000 Jahren darum nicht mehr sorgen, dann warum heute? Gott hat alles im Griff. Er wird sich um alles kümmern. Und je mehr unser Herz davon erfüllt ist, umso furchtloser werden wir sein. Und das habe ich schon erklärt. Diese Furchtlosigkeit, diese Zuversicht, diese Hoffnung, das wird das entscheidende Merkmal der Kinder Gottes sein im Endzeitchaos. Das werden nicht nur Einzelne sein, sondern ganze Gruppen. Überall in Städten und Dörfern wird es solche Gruppen von Menschen geben. Und ihre Art und Weise, wie sie leben, beweist, dass die Bibel wahr ist. So wird Gott den Menschen eine Einladung zum Himmel geben. Aber zurück zur Offenbarung. Offenbarung ist die Art und Weise, wie wir jetzt lernen, wie wir geistliche Dinge lernen. Wir sind so gewohnt, auf unsere Sinne uns zu verlassen, dass wir geneigt sind am Anfang, wenn wir in das neue Leben hineinkommen, wir versuchen auf die alte Art und Weise, wie wir uns bis jetzt durchs Leben geschlagen haben, wir versuchen auch jetzt unser geistliches Leben zu managen. Aber Gott ist Geist. Und Gott kann nicht mit den Sinnen erfahren werden. Gott kann nur auf eine Art und Weise erfahren werden, und das ist durch den Geist. Und wenn wir nicht wissen, wie wir im Geist leben, wenn wir nicht wissen, was der Unterschied zwischen Geist und Seele ist, dann, ohne dass wir uns bewusst dazu entscheiden, versuchen wir mit der Seele Kontakt zu machen mit Gott. Versuchen Gott zu ergründen, versuchen Frieden zu finden, versuchen Liebe zu finden. Und das ist alles verloren, das ist alles umsonst, das kann nicht funktionieren, weil Gott ist Geist und er kann nur mit etwas mit dir kommunizieren, was von ihm kommt, was von der gleichen Art ist. Geist kennt Geist. Du hast einen physischen Körper bekommen, um in der physischen Welt dich zurechtzufinden. Du hast eine Seele bekommen, um ein Bewusstsein zu haben von dir selber und dich mit Dingen der Gedanken, des Verstandes und der natürlichen Gefühle irgendwie auszukennen und da drin zu Hause zu sein. Aber die Seele ist nicht dazu da, um Gott kennenzulernen. Sie ist völlig untauglich. Und das ist das Problem von manchen Menschen. Sie versuchen in der Seele sich eine Beziehung zu Gott vorzustellen. Und das ist sehr anstrengend, weil die Seele war nie da in diesem Bereich. Und sie muss dann kapitulieren und sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist eine typische Reaktion von seelischen Christen. Das Neue, was wir lernen, kommt durch den Geist. Es kommt per Offenbarung. Und Offenbarung setzt Kräfte frei. Offenbarung setzt enorme Kräfte aus der himmlischen Welt frei. Wie Hoffnung. Das ist eine Kraft des Himmels, die ist sehr, sehr wichtig. Und Glaube, Kühnheit und vieles andere, das sind Dinge, die kommen heraus als Frucht der Offenbarung. Gott gibt Offenbarung. Das heißt, er schafft Gewissheiten in uns. Und die kommen, weil sein Geist Licht gibt, weil sein Geist das Wort hineinlegt in uns. Und da leuchtet das auf. Das ist was total anderes als ich kann mich erinnern an irgendwelche Bibelverse. Und zu viele Christen versuchen hier oben im Verstand irgendwie ihr Christsein irgendwie zu regeln. Und sie hören Lehre mit dem Verstand. Und der Verstand ist wichtig. Aber da gibt es eine tiefere Dimension, die viel, viel wichtiger ist. Und wir müssen lernen, mit dem Geist zu hören. Wir müssen lernen, aufzunehmen. Weil viele Dinge sind, die auch verkündigt werden, sind viel, viel mehr als nur Information. Sie sind Leben. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und es ist ein Unterschied, ob du das Wort Frieden hörst oder ob du mit dem Geist hörst und in diesem Wort, das ist wie ein Container, Worte Gottes sind wie ein Behälter. Und in diesem Wort Frieden ist Friede. Und dieser Friede kommt in dein Herz hinein. Das ist was total anderes als mental zu wiederholen, ja, heute wurde über Friede gepredigt. Ja. Und Leben im Geist bedeutet, wir empfangen geistliche Realitäten und wir geben auch anderen geistliche Realitäten. Das ist, was Jesus sagt. Wenn ihr in ein Haus kommt, dann sprecht Friede. Jesus sagt nicht, das ist so unsere Natur, das ist oder unsere Kultur, das ist so ein orientalischer Gruß, so Friede. Ne? sondern sagt, wenn ihr in ein Haus kommt und sprecht Friede, wird Friede sein in diesem Haus. Das heißt, ihr sprecht, aber Gott nimmt dieses Wort, das ihr sprecht, und macht daraus eine erfahrbare Realität. Und dann gehst du wieder weg und dann sagen die Leute, komisch, irgendwas ist hier jetzt in diesem Haus. Seitdem der zu Besuch war, etwas ist da. Gott deponiert Realitäten in unserem Geist. Wenn wir lernen, uns zu öffnen für den Geist, wenn wir lernen zu hören mit dem Geist. Unser Verstand ist wichtig, aber das ist nicht das Zentrale. Und die Dinge müssen oftmals, gerade was Lehre angeht, es muss durch den Verstand gehen. Aber es gibt eine ganze Menge andere Dinge. Viele Dimensionen des prophetischen Wortes, sie gehen nicht über deinen Verstand, sie gehen direkt in deinen Geist und entfalten dort enorme Kräfte. So, Offenbarung setzt Kräfte frei. Und hier lesen wir, dass Gott Offenbarung schenkt. Worüber? Über das, was er denen bereitet hat, die ihn lieben. Wenn du die Briefe studierst im Neuen Testament, wenn du die Apostelgeschichte studierst, dann und du versuchst einmal herauszufinden, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ihre Art von Christsein und die, die wir heute so haben. Da gibt es einige markante Unterschiede. Es ist sehr interessant, unter diesem Gesichtswinkel mal die Bibel zu studieren. Was haben die damals gehabt, was wir heute nicht haben? Was haben wir heute, was die damals nicht hatten? Eine sehr interessante Frage. Dann gehen uns die Augen auf und wir sagen, meine Güte, wer hat uns diese Art von Christsein eigentlich verkauft? Wo kommt das eigentlich her? So, wenn wir das studieren, dann entdecken wir etwas, was sehr ins Auge fällt. Für die ersten Christen war der Himmel eine Realität, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und das ist die Erklärung, warum sie eine Art von Hingabe hatten, eine Willigkeit, Opfer zu bringen, die bis ans Äußerste ging, die es heute mindestens in unserer mitteleuropäischen Kultur fast überhaupt nicht zu finden gibt. Es ist nicht, dass wir nicht wollen, dass wir nicht hingegeben sind, aber es fehlt diese Dimension von Offenbarung. Wenn der Himmel für uns eine Realität wird, die Tatsache, dass wir hier nur noch einen kleinen Hauch verbringen und dann wartet die Herrlichkeit auf uns ohne Ende. Und das ist unsere Heimat, das ist, wo wir hingehören. Und hier, das wird alles in Rauch aufgehen. Da wird nichts übrig bleiben. Es wird einen neuen Himmel geben, eine neue Erde. Und es lohnt sich nicht, an diese Dinge sein Herz zu hängen. Aber wenn der Himmel nicht offenbar wird für uns, können wir unser Herz nicht daran hängen, weil wir nichts anderes haben. Und bis jetzt ist es noch so, und unser Christsein und die Art von Gemeinde, die wir haben, beweist das. Wir wissen mental, es gibt einen Himmel und das soll auch ein wunderbarer Ort sein. Aber es hat eigentlich fast keine Kraft, unseren Alltag und unseren Lebensstil zu prägen. Das ist Tatsache. Ich sage das nicht als Anklage, das betrifft mich genauso wie dich. Aber die Erlösung wird sich entfalten und wir werden aus dieser Kultur und aus dieser materialistischen, diesseitigen Weltsicht, wir werden Erlösung erfahren. Wir werden herauskommen und wir werden alle Dimensionen der Erlösung erleben. Das ist die herrliche Gemeinde am Ende. Alle Dimensionen. Und ein wichtiger Aspekt ist die Erlösung von der Angst vor dem Tod. Die Bibel sagt, Hebräer 2, wir sind Sklaven im Leben, wir sind Knechte aus Angst vor dem Tod. Und diese Angst ist auf Golgatha besiegt und Gott wird das in unser Leben hineinlegen. Und wenn das real wird, dann wer kann uns aufhalten? Wer wird uns hindern? Gesetze, Einschüchterungen, Artikel in der Zeitung, Gefängnis, Strafen oder andere Schikane. Wer wird uns aufhalten? Nichts wird uns bremsen. Das ist, was sie gehabt haben. Und ich zeige dir das im Wort Gottes, dass das nicht kam irgendwie, weil sie eine andere Sorte von Mensch waren, weil sie irgendwie mehr hingegeben waren, sondern einfach durch Offenbarung hatten sie etwas, was Gott ihnen durch den Geist gegeben hat. Lesen wir mal ein paar solche Sachen. Fangen wir mit Römer an. Römer Kapitel 8, Vers 18. Paulus sagt hier, Römer 8, 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit, machen wir kurze Pause, was waren die Leiden der jetzigen Zeit für die Christen damals? Lebensgefahr, Gefängnis, alle möglichen Arten von Nachteilen und Ablehnung und Ausgrenzung und alle möglichen schlimmen Dinge bis hin zu schwersten physischen Beeinträchtigungen. Fast nichts davon kennen wir heute hier. Und in einer Weise ist das gut und lass uns dankbar sein. Auf der anderen Seite lass uns auch klar und realistisch sehen, wenn wir ein neutestamentliches Christsein hätten oder wenn wir es wieder bekommen, wir werden die gleiche Verfolgung erleben. Der einzige Grund, warum wir noch so in Ruhe gelassen sind, weil wir so harmlos sind. Das ist der einzige Grund. Und da, wo Gott in gewaltiger Weise wirkt, mit Totenauferweckung, mit Dingen, die die Städte erschüttern, dort ist auch der massivste Widerstand gegen das Evangelium. Und lass uns nicht denken, wir haben eine tolerante Kultur. Wir haben eine höchst aggressive, intolerante Kultur gegen das Evangelium. Sie ist tolerant für alles, aber nicht für die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit kommt, fällt die Maske der Toleranz runter und dann offenbart sich dieser Hass des antichristlichen Geistes gegen Christus. Das wird offenbar werden. Und auf diese Kollision steuern wir zu. Und Gott bereitet die Gemeinde vor. Und wir brauchen eine Theologie des Leidens. Ein Verständnis, warum muss das so sein? Das hat nichts damit zu tun, dass Gott sagt, ach, jetzt haben sie die Erlösung von Golgatha umsonst, ohne dass sie irgendwas dafür getan haben. Und jetzt kommen sie in den Himmel und haben dort himmlische Freuden ohne Ende. Also ein bisschen bezahlen müssen sie schon. Na, dann lassen wir sie jetzt halt leiden. Nein, das hat nichts mit Gott zu tun. Es hat mit der Natur dieser Welt zu tun. Diese Natur, diese Welt ist in Feindschaft gegen Gott. In einem unbändigen Hass gegen die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit hervorkommt, wird dieser Hass hervorkommen. Aber wir lesen in den Briefen und in der Apostelgeschichte, wir lesen nicht, dass sie Gebetsversammlung gemacht haben. Oh Herr, hilf, dass wir ja nicht leiden müssen. Hilf, dass es alles ganz easy wird. Sie haben solche Gebetsversammlungen nicht gemacht. Sie haben auch noch nicht einmal gebetet, dass irgendwie die Gesetze der Obrigkeit in Bezug auf die Begrenzungen gegen das Evangelium, dass die verändert werden. Da haben sie gesagt, Herr, ändere doch den Sinn unserer Obrigkeit, dass sie uns wieder erlauben, in deinem Namen zu predigen. Ihnen war verboten, im Namen Jesu zu predigen. Und was tun sie? Herr, gib uns jetzt Kühnheit, in deinem Namen zu predigen. Sie sagen, wir sind nicht begrenzt durch die Gesetze. Wir sind höchstens begrenzt durch etwas in uns, aber Gott kann das überwinden. So, wir beten um Kühnheit und wir beten, dass die Hand Gottes ausgestreckt ist, dass noch mehr Zeichen und Wunder geschehen. Und dann tun wir das. Das war ihre Mentalität. Sie waren aus dem Gefängnis entlassen, waren bestraft worden, sie dürften nie wieder predigen. Und dann haben sie nicht gesagt, jetzt lasst uns ganz weise sein. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht dieser Sektenverdacht sich noch irgendwie erhärtet. Heute sind viele Pastoren damit beschäftigt, sicherzustellen, mit ihren guten Kontakten zu Medien und alles Mögliche, was sie da auf die Beine stellen, dass ja nicht ein Sektenverdacht aufkommt. Paulus hatte keine Zeit für solche Aktivitäten. Und man hat ihn Sektierer genannt und die ganze Christenheit war eine Sekte. Und er hat gesagt, damit können wir gut leben, solange Gott auf unserer Seite ist. Sie haben eine andere Mentalität gehabt. Sie haben sich nicht geschützt, sondern sie gingen in die Offensive. und die Kraft, vorwärts zu gehen, kam durch Offenbarung. Die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht. Wie bitte? Gefängnis, Strafe, Steinigung und all diese Dinge fällt nicht ins Gewicht? Wie kann er so etwas sagen? Weil er diese Dinge vergleicht mit etwas anderem, was ihm gehört, was sein Besitz ist. Er vergleicht die Leiden der jetzigen Welt, der jetzigen Zeit, er vergleicht sie mit etwas anderem, mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich sage, ja, und wenn ich die beiden Dinge nebeneinander halte, dann ist doch ganz klar, das ist so herrlich, das ist so gewaltig, das ist so überaus wunderbar und mächtig. Was bedeuten da diese kleinen Leiden? Das ist nichts. Das ist im Nu vorbei. Aber dann haben wir diese Genuss der Herrlichkeit ohne Ende. Und das war nicht nur eine schöne, inspirierende Predigt für die Leute, und das ist der Unterschied. Das war eine Realität, die ihnen Kraft gegeben hat. Weil Offenbarung da war. Weil diese Trennung zwischen Erde und Himmel nicht mehr da war, weil sie im Geist waren. Und im Geist haben wir Zugang in die himmlischen Sphären. Und im Geist kann man sehen. Und sie haben gesehen. Sie haben diese Dinge gesehen. Und das hat ihnen Kraft gegeben. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Hebräer Kapitel 10. Hier wird von Christen gesprochen, die für ihren Glauben einen Preis bezahlt haben. Vers 34. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen. Das heißt, denen wurde das Besitztum weggenommen. Die wurden schikaniert, die wurden entrechtet, die wurden rechtlos behandelt. Die wurden beraubt. Vielleicht ihr ganzes Haus, ihr Besitztum wurde ihnen genommen. Und wie haben sie darauf reagiert? Wahnsinn. Mit Freuden. Deswegen haben die anderen gesagt, die sind doch nicht normal. Guck dir doch mal den Nachbarn an, den haben sie sein Haus weggenommen, den haben sie seinen Garten weggenommen, der weiß nicht mehr, wovon er morgen leben soll. Und guckt ihr den an, wie der über die Straße geht, der pfeift ein Liedchen. Das ist doch nicht normal. Irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Und das ist, wie Jesus war, das ist, wie Paulus war, das ist, wie die ersten Christen waren. Die sind so extrem, dass es immer nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder der ist total verrückt, der gehört eingesperrt, der lebt in totaler Täuschung über sich und über das Leben, oder der hat etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Es gibt nur diese beiden. Man kann nicht sagen, ach, das ist auch nett, guck mal, wie der glaubt. Ja, ich habe auch meinen Glauben. Nein, man kann nicht sagen, das ist eine von vielen Möglichkeiten. Das ist so extrem. Entweder es ist verkehrt oder es ist total richtig. Diese Wirkung haben diese Leute gehabt. Und das ist, warum das wie ein Lauffeuer gegangen ist. Kannst du dir vorstellen, jemand, der sein Haus und Hof verliert und sich freut, dass das sich rumspricht in der Nachbarstadt, im ganzen Viertel? Das spricht sich rum, weil das ist so extrem, das ist so außerirdisch. Den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen. Ja, aber wie haben sie das geschafft? Mitten in der Depression, mitten im Weinen haben sie gesagt, aber ich freue mich doch, ich freue mich doch, ich will mich doch freuen, ich will mich doch freuen. Und dann so im Laufe der Jahrhunderte haben sich durch diese Trauer durchgekämpft und dann schließlich, nee, nicht so. Sie hatten einen Grund für ihre Freude. Sie haben eine andere Perspektive vom Leben gehabt. Da ihr wisst, geistliche Gewissheit, nicht eine theoretische mentale Erinnerung, da ihr wisst, dass für euch selbst dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Sagen, ja, das Haus ist weg, das Bankkonto ist gesperrt. Ja, und? Da oben ist der Himmel. Da ist die Herrlichkeit. Da ist eine Freude ohne Ende. Und in Kürze werde ich sowieso da sein. Ob ich jetzt die letzten Jahre im Gefängnis verbringe oder in meinem Haus, was ist der Unterschied? Wenn ich ins Gefängnis gehe, Gott wird auch da sein. Und er wird aus meiner Zelle wieder einen Palast machen. Einmal habe ich gelesen über Bonhoeffer. Da haben andere über ihn geschrieben. Wisst ihr, wer Bonhoeffer ist, ja? Der um seines Glaubens willen. Halleluja. Ein paar Leute haben wir gehabt, die sich nicht gebeugt haben. Und daran können wir uns heute festhalten. Nicht alle haben sich gebeugt vor dem Götzen. Und es heißt von ihm, jeden Morgen stand er in der Tür seiner Zelle wie ein Gutsherr auf der Treppe von seinem Gutshof und schaute über seine Ländereien. Mitten im Gefängnis, aber frei. Das ist, was andere über ihn gesagt haben. So stand er in seiner Zellentür. Ein freier Mann. Und so viele Leute heute sind frei, aber sind wirklich im Gefängnis. Aber er war im Gefängnis und war frei. Sie wussten, dass der Himmel real ist. Das war ein echter Trost für sie. Das war nicht irgendwie so ein nettes kleines Kalenderblättchen oder irgendwie sowas. Sondern da kam Kraft, um anders zu leben. Offenbarung. Die Kraft der Offenbarung überwindet Angst, überwindet Zukunftsängste, überwindet Sorge, überwindet, ja, was werden die Leute denken? Oder wovon werden wir leben? Wie werden wir durchkommen? All diese Dinge sind beantwortet in der Realität. Gott ist da, er ist mein Gott, er sorgt für mich, er ist bei mir. Nichts kann mich trennen von seiner Liebe. Blättern wir eine Seite um und schauen uns das gleiche Prinzip an bei Mose. Hebräer Kapitel 11. Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Was meinst du, wie viele Leute in Israel aufgeschaut haben zum Palast in ihrem Elend und haben gesagt, ich wünschte, ich könnte da wohnen. Aber Mose wohnte da. Und eines Tages hat er dem in den Rücken gekehrt und hat gesagt, ich will da wohnen, wo meine Leute wohnen. In den einfachen Hütten und in der Sklavenarbeit. Ich glaube, die Leute haben nicht verstanden, was ist mit Mose los? Wir alle wünschten uns, wir hätten den Palast und er hat den Palast und er wirft das weg und er kommt auf unser Niveau. Und wiederum sehen wir hier, er konnte wählen zwischen zwei Dingen. Israel im Elend, sie konnten nicht wählen. Sie hatten die Knechtschaft, sie hatten die Sklavenarbeit, sie hatten die Armut, sie konnten nicht wählen. Aber Mose konnte wählen. Er hat die Schmach des Christus für größeren Reichtum gehalten als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Er konnte sehen, was die anderen nicht sehen. Wie konnte er sehen, was sie nicht sehen? Weil er sah im Geist. Er sah eine Belohnung. Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Und das war eine Realität für Mose. Und Mose wusste, ich hänge mich an Gott. Ich will zu ihm gehören. Ich will meine Identität einnehmen, meinen Platz einnehmen. Ich bin ein Israelit. Ich gehöre zum Volke Gottes. Und wenn das bedeutet, wir werden geschlagen, dann werden wir eigentlich geschlagen nicht, weil ich Mose heiße und du Meier Müller-Schulze, sondern weil dieser Hass gegen Gott da ist. Und wir tragen seine Schmach. Wir tragen seine Schmach. Und er wusste, wer die Schmach Christi trägt, wird Belohnung haben. Da Das war eine totale Realität. Und diese Belohnung war so, so nah, so schön, so kostbar, so lebendig, dass er gesagt hat, was bedeuten die paar Jahre Sklaverei? Was bedeutet ein Leben in Armut für ein paar Jahrzehnte gegenüber dem, was da auf mich wartet? Und wenn ich den irdischen Schätzen Ägyptens den Rücken kehre, dann stehen diese Schätze mir zur Verfügung. Darum war das für ihn nicht, wir würden denken, oh Mann, wie konnte er das tun? Was für ein Opfer. Aber was hätte Mose gesagt? Opfer? Du hast keine Ahnung, welchen Dreck ich losgelassen habe, um dieses Gold zu bekommen. Ich bin total gesegnet, ich bin glücklich, dass mir die Augen aufgegangen sind, dass ich den Unterschied gesehen habe. Das ist, was Paulus hatte. Um Christi willen hat er alle Vorzüge, seinen sozialen Status, seinen guten Ruf, was verbunden war mit einem ordentlichen Einkommen, alle Vorzüge hat er verachtet, beiseite gelassen, weil er etwas Besseres hatte. Die Erkenntnis Christi. Er sagt, ich habe ihn gesehen. Und ich habe verstanden, er ist der Schatz im Acker. Und dieser Schatz ist mein, wenn ich den Acker kaufe. Und der Acker kostet so viel bei jedem von uns, nämlich alles. Wir müssen alles geben, um diesen Schatz zu bekommen. Aber wenn wir alles loslassen, bekommen wir ihn. Das ist das Prinzip, dass ein geteiltes Herz kann niemals die volle Offenbarung von Gott bekommen. Das ist nicht möglich. Es ist zu groß, es wird unser Herz zerreißen. Aber wenn wir alles losgelassen haben, und das ist eigentlich der Ruf zur Nachfolge, alles loslassen, alles verlassen, an nichts festhalten und ihm nachfolgen. Lukas 14,33, wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und es kursiert in unserer Kultur ein Evangelium, das sagt, behalte alles Schöne und Gute dieser Kultur und dann das i-Tüpfelchen, so die Sahne noch oben drauf, das ist dann das Evangelium. Das ist eine humanistische Lüge. Die Schätze des Evangeliums bekommt der, der alles andere loslässt. Wir behalten nicht alles und bekommen dann noch die Herrlichkeit Gottes obendrein. Das ist nicht wahr. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Und wenn wir mit Gott gehen, er wird unerbittlich einen Götzen nach dem anderen uns aufdecken und wird uns vor die Wahl stellen, ob wir ihn wollen, und dann müssen wir diesen Götzen loslassen. Gott schneidet uns los von verkehrten Abhängigkeiten. Wir können nicht gebunden sein an irdische Dinge und den Himmel gewinnen. Das ist nicht möglich. Ich rede jetzt nicht von Errettung. Es gibt viele halbherzige Christen, die sterben, ohne jemals auch nur diese Herrlichkeit gesehen zu haben. Und ich würde nicht sagen, sie sind verloren. Aber es geht um, was haben wir hier auf der Erde, um den Menschen zu präsentieren? Welches Maß von Glaubwürdigkeit haben wir, um zu zeigen, dass die Bibel wahr ist, dass der Himmel real ist? Darum geht es. Und die erste Christenheit hatte diese Dimension gehabt. Und die letzte Generation wird wieder in das hineinkommen. Es wird wiederhergestellt werden. Und diese Veränderung kommt durch Offenbarung. Es kommt durch Offenbarung. Vielleicht noch eine Schriftstelle zu diesem wichtigen Punkt. 2. Korinther Kapitel 4. Vers 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende leichte unser Bedrängnis. Hier ist eine ganz ähnliche Formulierung wie Römer 8, 18. Das schnell vorübergehende leichte unser Bedrängnis. Und denkt noch einmal, wovon Paulus hier redet, von Schiffbruch, von Steinigung, von Gefängnis, von unter die Räuber zu geraten, geschlagen zu werden, verraten zu werden. Schreckliche Dinge, eins nach dem anderen. Und er sagt, das schnell vorübergehende, leichte unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht dieses Gebot, Kolosser 3. Er sagt, schaut nicht auf das Irdische, schaut auf das Himmlische. Wir sollen unseren Sinn richten auf das Himmlische, wo der Thron Gottes ist, wo Christus ist. Sucht, was droben ist, so heißt es ganz genau. Kolosser 3. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. So, wie fangen wir an zu sehen? Indem wir anfangen zu denken. Wir richten unseren Sinn auf himmlische Dinge. Und dann kommt der Heilige Geist. Und wenn unser Sinn erneuert ist und wenn unser Sinn auf der Ebene des Wortes Gottes ist, in Übereinstimmung mit den Wahrheiten der Bibel, dann kommt der Heilige Geist und öffnet uns die Augen. Und dann fangen wir an zu sehen. Und so verstehen wir solche Aussagen wie in Hebräer. Wir sollen den Apostel unseres Glaubens betrachten. Hebräer 12 noch einmal. Wir sollen Jesus anschauen. Wir sollen ihn betrachten. Wir sollen auf ihn sehen. Das ist dieses Sehen im Geist. Und das ist nicht irgendwie so ein kleines Hobby für so ein paar ausgeflippte christliche Mystiker, sondern das ist das normale christliche Leben. Und so kommt Kraft. In Hebräer 12, die Resultate von Wegsehen auf Jesus und ihm betrachten in seinem Leiden ist Ausdauer, Ausharren. So, da siehst du, woher die ersten Christen das gehabt haben. Sie haben gelernt, in das Unsichtbare zu schauen. Wie haben sie das gelernt? Weil ihnen das gelehrt wurde und weil sie das geglaubt haben und weil sie aus der rationalistischen Welt ausgestiegen sind und haben gesagt, es gibt viel, viel mehr, als unser kleiner Verstand uns hier erzählen will. Es gibt viel, viel mehr. Und wir verbinden uns mit dem Heiligen Geist und wir erlauben, dass der Heilige Geist wirkt und dass er uns die Augen des Herzens auftut. Wir haben schon dies ein paar Mal erwähnt, Epheser 1, 15. Erleuchtete Augen des Herzens. Und was sollen wir dann sehen? Die Hoffnung unserer Berufung. Die Hoffnung unserer Berufung. Das ist der Himmel. Das ist, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden vor ihm stehen. Es wird einen Tag geben, wo wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, wo unsere Taten gerichtet werden mit Feuer. Es wird einen solchen Tag geben. Der einzige Grund, warum wir so ein seichtes Christsein haben und warum so schreckliche Dinge wie Scheidung und Missbrauch und alle möglichen Dinge so normal sind an so vielen Stellen. Der einzige Grund, weil wir nicht sehen, dass es einen Tag gibt, wo wir alle vor ihm stehen und wo wir Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Das ist der einzige Grund. Aber wenn wir anfangen zu sehen, kommt die Furcht des Herrn. Kommt dieses Bewusstsein, ich muss einmal Verantwortung geben. Ich muss einmal verantwortlich sein für mein Leben. Ich werde einmal gefragt. Und da wird niemand von meinen Freunden neben mir stehen und mich reinwaschen und mir irgendwie helfen. Da stehe ich ganz alleine vor Gott. Und mein Leben wird bewertet werden. Und die Taten, die ich getan habe, egal wie beeindruckend die waren und egal wie viele Massen gejubelt haben, wenn die nicht in Reinheit des Herzens aus Liebe zu Christus getan sind, da hält er seinen himmlischen Bunsenbrenner drunter, piff, macht das ganze Ding und dann geht das alles in Rauch auf und da bleibt überhaupt nichts übrig. Ich bin gerettet, aber wo ist die Belohnung? Auch das ist eine Wahrheit, die viel zu wenig betont wird, dass es unterschiedliche Dimensionen und Grade der Belohnung gibt. Wir sind alle gerettet, wir sind alle Kinder Gottes. Aber wir werden nicht die gleiche Belohnung haben. Und wenn du anschaust, wie Jesus mit dieser Wahrheit operiert hat, er hat Leute motiviert mit der Tatsache, es gibt Belohnung für das, was du hier tust, wenn du es aus Liebe und im Glauben für den Herrn tust. Es gibt Belohnung. Es gibt diese, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, diese Puristen, die sagen, nein, nein, ich will keinen Lohn, ich tue das alles nur für den Herrn, ich will keinen Lohn. Das ist der größte Unsinn aller Zeiten. Wenn Gott meint, es ist wichtig und notwendig, uns mit der Idee von Lohn zu motivieren, dann wer sind wir, dass du sagst, nein, wir wollen keinen Lohn, wir tun das nur so. Das ist doch Quatsch. Sind wir reiner als Gott? Sind wir edler als er? Vielleicht in unserer Vorstellung, aber nicht in Realität. Gott motiviert mit dem Gedanken, dass es Belohnung gibt für ein Leben, wo wir Opfer bringen für ihn. Und weil alle diese Wahrheiten, die mit der unsichtbaren Welt zu tun haben, so schwammig sind und wenn überhaupt mal erwähnt werden, nur irgendwo in irgendeiner verstaubten Ecke unseres Hirns abgelegt werden, aber keine Offenbarung im Herzen ist, darum ist unsere Opferbereitschaft so gering. Darum ist unsere Sehnsucht, unser Hang nach Bequemlichkeit so immens. Das ist der Unterschied. So, das heißt, Offenbarung wird uns eine neue Art von Hingabe geben. Eine neue Art von Opferbereitschaft, wo wir noch nicht einmal das Gefühl haben, dass wir Opfer bringen. Stell dir so einen Theologenkollegen vor von Paulus. Sagt, boah, das ist aber ein gewaltiges Opfer, was du da für deinen Glauben gebracht hast. Hast deinen Doktortitel aufgegeben, hast darauf verzichtet, hier in dieser bekannten theologischen Zeitschrift deine Artikel zu veröffentlichen, kommst nicht mehr auf unsere langweiligen theologischen Diplomatenpartys und lässt dich gar nicht mehr blicken und bist überhaupt nicht mehr in und dich interessiert das alles gar nicht mehr. Boah, dass du das alles hinter dir lassen konntest. Das hätte ich nicht gekonnt. Dass du so ein Opfer gebracht hast. Und er sagt, wie bitte Opfer? Opfer? Ich bin so froh, dass ich diesen Dreck los bin. Und dann staunt der Kollege, Dreck? Ich wünschte, ich hätte, was du losgelassen hast. Weil er das andere nicht kannte. Aber Paulus kannte beides. Er kannte seine sozialen Vorzüge, seinen Status, seinen guten Ruf und er kannte den Himmel. Und er hat den Himmel erwählt. Wir brauchen den Heiligen Geist als Geist der Weisheit und der Offenbarung, uns aus dieser Verkettung in diese Kultur rauszureißen, uns zu erlösen von unserer Harmlosigkeit, von unserer Flachheit, von unserem seichten Christsein. Nur durch den Heiligen Geist, das kommt nicht mit Anstrengungen zustande, nur durch den Heiligen Geist. Und hier ist ein Punkt, der damit zu tun hat, wie wir geistlich sehfähig werden, wie wir Raum machen können, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung Raum gewinnen kann und anfangen kann, zu uns zu reden, anfangen kann, uns die Augen aufzutun. Lass uns einmal gehen zu 1. Korinther Kapitel 14. Vers 14. Das ist ein so wichtiges Thema, ihr Lieben. Paulus sagt hier, Vers 14, denn wenn ich in einer Sprache bete, und das ist nicht das griechische Wort für Sprachen im Sinne von Englisch, Türkisch oder Chinesisch, sondern das ist ein anderes griechisches Wort und das redet von diesem Reden im Geist unter der Inspiration des Heiligen Geistes in einer uns unbekannten, entweder menschlichen oder himmlischen Engelssprache zu sprechen. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Schon ziemlich von Anfang an meines Christseins war ich erfüllt vom Heiligen Geist und habe in Sprachen gebetet. Und jahrelang habe ich gewartet, dass ich erfüllt, wovon Paulus redet, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Und ich habe in Sprachen gebetet, aber das Maß an Segen und das Maß an Erbauung war äußerst bescheiden, wenn man es überhaupt irgendwie nachweisen konnte. Und das hat damit zu tun, dass ich nicht verstanden habe und weil ich es nicht verstanden habe, auch nicht es im Glauben getan habe. Alles, was wir nicht im Glauben tun, ist ohne Segen, eigentlich sogar Sünde. Und es gab einen Tag, wo Gott sein Licht hat leuchten lassen auf Vers 14 und mir fiel das wie Schuppen von den Augen. Und ich habe hier gesehen, wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Und in einem Augenblick habe ich kapiert, was das für eine Revolution ist, was das für eine ungeheure Angelegenheit ist. Wir alle wissen, dass wir einen Geist haben. Als wir uns Gott hingegeben haben, als wir von Neuem geboren sind, wir sind wiedergeboren, was ist eigentlich passiert? Ein neuer Geist aus Gott wurde geschaffen. Das habe ich gewusst, das hat man mir erzählt, das habe ich auch gelesen. In der Bibel, gleich als, am Anfang als Christ habe ich natürlich gelesen, damals gab es kaum christliche Literatur, aber was es gab, war Watchmeni, der geistliche Christ. Und da ist das ganz schön erklärt, Geist, Seele, Leib. Und, wie ich so gerne sage, dann hatte ich also ein Verhältnis zu meinem Geist, wie zu meinem Blinddarm. Ja. Man kann ein Medizinbuch aufschlagen, so anatomisches Buch, ja, wie der Mensch so zusammengesetzt ist und was da alles so für Organe sind. Und dann lernt man aus dem Handbuch, man hat einen Blinddarm. Okay, dann ist man schlauer, dann weiß man, man hat einen Blinddarm. Aber das hat doch für den Alltag relativ wenig Auswirkungen. Ja? Du fragst dich höchstens, okay, wofür habe ich ihn eigentlich? Was macht er da den ganzen Tag? Nützt mir das irgendwas? Oder ist es nur so irgendwie? Ja? Also das ist eine theoretische Erkenntnis, aber die hat keine großen Auswirkungen. Außer wenn er mal gereizt ist und dann herausgeschnitten werden muss. Ja? Aber ansonsten normalerweise, im Normalfall, ob du ihn hast oder nicht, eigentlich dein Leben ist kein Unterschied. Und so war es mit meinem Geist. Ich wusste, ich habe einen neuen Geist. Aber wo ist der und was macht er den ganzen Tag? Und wofür kann man den gebrauchen? Nützt mir das irgendwas? Oder ist es jetzt nur so eine Erkenntnis, naja, ich habe ich halt einen Geist, okay, schön. Und das Licht Gottes fiel auf 1. Korinther 14. Wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Und ich habe gejubelt, als ich das gesehen habe. Weil ich habe gewusst, Mann, das ist ja eine Revolution. Das heißt, etwas vom Himmel, von Gott selbst, ist ja in mich hineingelegt. Das ist jetzt da. Aber wenn ich jetzt bete, dann betet mein Geist. Und das heißt, er bricht durch in die physische Welt. Aus dem Unsichtbaren, aus dem Verborgenen tritt er hervor in Form von akustischen Schallwellen, in Form von Worten, die nicht von dieser Welt kommen. Die kommen nicht aus meiner Bildung, nicht aus meinen Jahren in der Schule, die kommen nicht von anderen Menschen, die kommen nicht von irgendwoher, aus meinem Unterbewusstsein oder sonst irgendwoher, sondern die kommen geradewegs vom Himmel, weil der Heilige Geist diese Sprache hineinlegt in meinen Geist. Apostelgeschichte 2, Vers 4, sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist, der Heilige Geist, gab auszusprechen. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk. Der Heilige Geist gibt es deinem Geist. Und weil du die richtige Lehre bekommen hast und weil du glaubst, gehst du einen Schritt des Glaubens und du erlaubst deinem Geist, sich zu äußern und du machst einen Schritt der Hingabe und du gibst ihm deine Stimmorgane, du stimmst mit deinem Willen überein und du erlaubst etwas, was, wenn es zum ersten Mal geschieht, eine ziemliche Hürde für manche ist. Du erlaubst, dass aus deinem Mund etwas herauskommt, was dein Verstand nicht kontrolliert. Das hast du seit Jahrzehnten nicht mehr gehabt. Von dem Kleinkindalter, wo du gebrabbelt hast. Danach war das alles schön ordentlich. Bitte sprich ganze Sätze. Sprich ordentlich. Und so weiter. Und so war das alles total kontrolliert, was du da rausgelassen hast. Und jetzt diese neue Sprache ist, der Heilige Geist legt es in dich hinein und es hat mit deinem Verstand, sprich mit deiner Seele, 0, nichts zu tun. Es ist Himmelsenergie pur. Unvermengt, unvermischt, unirgendwie, nicht irgendwie verschmutzt oder so. Es ist etwas vom Himmel, kommt aus dir heraus und es fließt in deine Umgebung, in dein Wohnzimmer, in deine Wohnung, in dein Leben hinein, in deine Arbeit hinein, in deine Finanzen hinein, in alles, was dich betrifft und auch was andere Menschen betrifft, fließt etwas von Gott hinaus. Das ist gewaltig. Und wie viele Leute kenne ich, die statt erstmal das auf sich wirken zu lassen und sich darüber zu freuen, sagen, ja, aber ich verstehe doch gar nicht, was ich da rede. Wer so reagiert, hat überhaupt noch nicht kapiert, worum es eigentlich geht. Das ist doch gerade der Segen. Das ist doch der Gewinn, dass du es nicht kapierst. Und da kommt wieder diese Idee, ja, wenn ich das nicht verstehe, dann bedeutet das auch nichts. So, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Nehmen wir mal an, 1. Mose 1, wo noch gar nichts war außer Gott. Da wärst du schon gewesen. Nehmen wir mal an. Ja? So, jetzt fängt Gott an sein Werk und er spricht. Gott spricht, Licht sei. Und danach die Galaxien und dann die Erde und das Leben und all diese Pflanzen, alles, alles. Er spricht einfach nur. Stell dir einmal vor, du wärst da gewesen. Du stehst neben Gott, Gott spricht. Alles ist total duster, Gott spricht. Und er sagt, Licht sei. Meinst du denn, der hätte Deutsch gesprochen? Schon mal darüber nachgedacht? Höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Und dann stehst du daneben und sagst, ich verstehe kein Wort, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Man versteht ja nichts. Siehst du, wie begrenzt wir sind und wir denken, wir sind der Mittelpunkt des Universums. Weil wir es nicht verstehen, kann es ja nicht funktionieren. Aber Gott spricht, Licht sei und tschung, da ist das Licht da. Und seit diesem Moment rast es mit der sprichwörtlichen Lichtgeschwindigkeit durch ein grenzenloses All. 330.000 Kilometer pro Sekunde. Hallo, das ist ziemlich schnell. So, es hat funktioniert, obwohl du es nicht verstanden hast. So, vergiss diese Idee, wenn es funktionieren soll, dann muss ich es natürlich verstehen. Doch logisch. Und so haben wir ein Heer von Christen, die sagen, das verstehe ich nicht, da wird jetzt gebetet und dann fängt er an zu zittern. Was soll das sein? Steck mal die Finger in die Steckdose, dann wollen wir mal sehen, wie du zitterst. Und dann sage ich auch, was soll denn das sein? Guck dir das doch mal an, wie der sich bewegt. Das verstehe ich nicht. Das hatten wir doch früher nicht. Ihr Lieben, wir müssen einmal raus aus diesem Verstand hier oben. Gott erlaubt sich, ein paar Dinge zu tun, die unser Spatzenhirn sprengen. Amen. Und nur die, die Gott im Geist gekannt haben und mitgegangen sind und nicht immer auf die Bremse getreten haben, die nicht gesagt haben, das verstehe ich nicht, das macht keinen Sinn, das kann nicht sein, das ist nicht normal, das kann nicht Gott sein. Oder Leute sagen solche dummen Dinge wie, das macht mir Angst, das kann nicht von Gott sein. Hast du schon mal gelesen, was die in der Regel die Engel sagen, wenn sie einem Menschen begegnen, das allererste? Fürchte dich nicht. Warum? Weil die Leute zu Tode erschrocken sind. Ja, wenn das Angst macht, kann das nicht von Gott sein. Doch, das kann sein, dass du so im Verstand bist und so wenig die Dimension des Geistes kennst. Ja. Mose geht da, sieht einen brennenden Busch. Und die Leute kommen und sagen, ja, ist das biblisch? Hätte Mose auch sagen können. Kommt das schon vor in meinen Büchern? Brennender Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Das ist doch nicht normal. Nee, das ist nicht biblisch. Das kommt in meinem ersten Buch Mose nicht vor. Bitteschön. Das müssen wir ablehnen. Das ist ein außerbiblisches Phänomen. So hörst du deutsche Theologen, die hier oben Knoten haben, hörst du argumentieren. Amen. Aber lass uns einmal darüber im Klaren sein. Gott ist Gott. Und er erlaubt sich, Dinge zu tun, die wir nicht verstehen. Amen. Er darf das. Er kann machen, was er will. Er ist Gott. Und er sagt, ich gebe dir diese Sprache. Ja, aber ich verstehe nicht. Ich weiß nicht. Ich brauche das nicht. Wenn Gott sagt, ich gebe dir diese Sprache, dann bitte halt die Hand auf den Mund und sag du nicht, ja, ich brauche das nicht. Wenn Gott sagt, ich gebe dir etwas, dann heißt das, du brauchst es dringend. Und Leute kommen und sagen, ja, aber wenn ich jetzt bete für die Geistertaufe, muss ich dann auch in Sprachen sprechen? Gott ist Gott. Und was von Gott kommt, ist gut. Und da dürfen wir doch nicht dazwischen gehen und da immer unseren Messlatte des deutschen theologischen Verstandes anlegen. Das ist kleinkariert. Das ist Unglaube. Und Paulus sagt, wer in Sprachen betet, er baut sich selbst. Ja, brauche ich nicht. Ich erbaue mich anders. Ich habe da so gewisse Fernsehsendungen, die schaue ich mir an. Ja, so ist dann unser geistliches Leben. Und das ist ein sehr interessantes Wort, was dort Paulus gebraucht. Ich kann nicht Griechisch, nicht, dass ihr denkt, ich will dich jetzt beeindrucken. Aber ich kann ein griechisches Lexikon lesen, wenn es auf Deutsch ist. So, da habe ich herausgefunden. Oikodomeo ist ein Wort, das setzt sich zusammen aus zwei Worten, aus Haus und Bauen. Und wenn du in Sprachen betest, dann baust du ein Haus. Was sagt Paulus? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Bei manchen sind nur Ruinen und dann wundern sich, warum Gott nicht kommt. Da muss mal was aufgebaut werden. Paulus sagt, wenn du in Sprachen betest, dann baut sich was auf. Ja, ich habe schon 1. Korinther 14 gelesen. Paulus war dagegen, dass die Korinther in Sprachen beten, hat gesagt, das ist alles Unsinn, lass das sein. Das ist die Meinung von ein paar verirrten Leuten, die aus ihren Ängsten eine Theologie gemacht haben, aber die nicht das Wort Gottes kennen. Paulus hat eine sehr, sehr hohe Meinung vom Sprachenreden. Erstens hat er gesagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das kann wohl nicht bedeuten, dass das unwichtig ist, oder? Sondern im Gegenteil, ich als Apostel, der ich die Geheimnisse Gottes kenne, sagt er, ich sage euch, das ist total wichtig. Und wenn ich es wichtig nehme, bitte nehmt ihr das auch wichtig. Und dann sagt er, ich glaube Vers 5, ja, Vers 5, hier heißt es in meiner Bibelübersetzung, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Jetzt müssen wir leider, wenn du hier eine Luther-Übersetzung hast, dann hast du sowieso schlechte Karten. Weil da steht Unsinn an dieser Stelle. Ich wollte, ihr könntet. Das ist irrealer Konjunktiv. Da kann ich auch sagen, ich wollte, du könntest fliegen. Damit drücke ich aus, fliegen ist schön, aber du kannst nicht fliegen. Aber ich wollte, du könntest fliegen, dann hättest du was Schönes. Irrealer Konjunktiv. Das heißt, ach, der Paulus, der wünschte sich, alle können Sprachen. Ach, es können ja nicht alle. Das ist total irreführend, diese Übersetzung. Die mutigste Übersetzung, das kommt nur aus theologischen Gründen, nicht aus grammatikalischen Gründen oder so. Die mutigste Übersetzung ist die Elberfelder. Und die sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Jetzt sage ich dir, was im Griechischen steht. Noch stärker. Ich will. Einfach nur, ich will, tello. Ist kein Konjunktiv, ist nicht ein zarter kleiner Wunsch, sondern es ist eine sehr entschiedene Angelegenheit. Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. So, wie kannst du dann da kommen und sagen, ja, muss ich jetzt auch in Sprachen reden? Du bist Kind Gottes, Jesus ist der Herr und du musst alles, was er will. Amen. Und es wird gut sein. Und wenn wir in Sprachen beten, dann gebrauchen wir unseren Geist. Wir bewegen unseren Geist. Wir aktivieren unseren Geist. Und unser Geist ist in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Lebensenergie von Gott fließt hinein in unseren Geist. Und darum wird der Geist stark und darum kann der Geist herrschen. Ein schwacher Geist kann nicht herrschen. Ein Muskel, den du nicht benutzt, der wird immer schwächer werden. Und Paulus sagt, wenn wir in Sprachen beten, dann bauen wir uns auf. Wenn wir nicht in Sprachen beten, wir werden nicht aufgebaut. Es gibt andere Wege der Auferbauung auch noch. Das Nachsinnen über das Wort Gottes, Anbetung, jawohl. Aber wenn Paulus sagt, wer in Sprachen betet, baut sich auf, dann sagt er, das ist ein Weg der Auferbauung und den soll jeder nutzen. Und wir beten im Geist. Und das heißt, wir gebrauchen unseren Geist. Und unser Geist kriegt klare Sicht. Das ist dieses Phänomen, wenn du bei Schneematsch mit dem Auto fährst und die Windschutzscheibe ist total verschmiert und zu, und dann machst du Scheibenwischer, aber vorher pscht. Wischanlage. Und dann machst du den Wischer an. Und dann schaust du und sagst, boah, jetzt kann ich ja wieder sehen. Und das passiert, dieser Effekt passiert, wenn du in Sprachen betest. Dieser Belag von Dinge sind nicht klar und irgendwie werden sie vage und irgendwie verlieren sie ihre Strahlkraft. Dieser Belag verschwindet und du siehst wieder klar. Und dein Geist ist lebendig. Und dann kann der Heilige Geist sein Licht geben und du hast Offenbarung aus dem Wort. Immer wieder. Und Offenbarung bedeutet, du liest einen Bibelvers, den du hunderte und tausende Mal gelesen hast. Und auf einmal gehen die Lichter an. Weiß jemand, wovon ich spreche? Das ist wie Bing, 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 Bing. Und du sagst, boah, da steht es. Hat jemand eine meine Bibel ausgetauscht? Habe ich eine neue Bibel? Hat jemand einen Vers reingeschmuggelt, der vorher nicht da war? Auf einmal siehst du, was du vorher nicht gesehen hast. Und es ist dir total klar, du weißt, was es ist. Und Offenbarung gibt Kraft frei. Und solange du im Geist bleibst, oder wenn du in Fleisch gegangen bist und wieder zurückkommst im Geist, diese Tür der Offenbarung, die einmal aufgegangen ist, wird immer offen sein für dich. Und dieses Leben strömt unablässig. Und diese Kraft der Offenbarung ist dein, solange wie du lebst. Und Gott will Offenbarung geben über sein Wort. Und es ist ein großer Trugschluss zu denken, wir mit unserem kleinen Spatzenhirn, wir könnten die Bibel verstehen. Wir brauchen Offenbarung. Der Heilige Geist muss Licht geben. Du kannst die nächsten Jahrhunderte studieren über Römer 6 und nachdenken über, du bist mit Christus gekreuzigt und überlegst, Christus vor 2000 Jahren, ich heute, Jahr 2005, wie kann das sein, ich zusammen mit ihm, das sind 2000 Jahre dazwischen, wie soll das gehen? Du kannst da Jahrhunderte drüber nachdenken, du wirst nie eine Lösung finden. Aber wenn der Heilige Geist kommt, du kriegst Offenbarung, du bist in Christus gekreuzigt vor 2000 Jahren. Gott hat dich dort wie die gesamte Menschheitsrasse hineingenommen in den zweiten Adam und dort die Sünde gerichtet. Das kriegst du nur durch Offenbarung. Das kriegst du nicht durch ein Theologiestudium. Und das ist der große Trugschluss in unserem Land. Wir haben einen christlichen Glauben, der kommt von Kant und von Hegel und von diesen ganzen Griechen und all das. Und es führt geradezu in die Irre und ist ein Riesenfluch und ist eine der größten Blockaden gegen die Evangelisation unseres Landes. Amen. Die Bibel kann nur verstehen, wer Christus hingegeben ist und Freund des Heiligen Geistes wird. Nur der kann die Bibel verstehen. Wir können nicht sagen, ja, wir vergleichen das mit anderen Religionen und ein bisschen Talmud noch und ein bisschen dies und das und so. Und dann ziehen wir daraus eine Schlussfolgerung und dann haben wir so eine Ahnung, was eigentlich das Christentum ist. Das ist völliger Unsinn. Der Heilige Geist wirkt hinein in unseren Geist. Und da fließt Offenbarung, da fließt Erkenntnis. Und dieses Bewusstsein wird stärker und stärker, dass Gott in uns wohnt, der Heilige Geist ist in uns. Und die Erfahrung der Gegenwart Gottes kann nur kommen, wenn wir im Geist sind. Gott ist Geist. Und man kann ihn nur im Geist treffen. Die ihn anbeten, müssen ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nicht in der Seele und in der Lüge, im Geist und in der Wahrheit. Und wir müssen sicher sein mit unserem Denken, und dann auch mit unserem Herzen, dass wir in immer tiefere Übereinstimmung mit der Wahrheit und mit dem Geist Gottes kommen. Das ist der einzige Weg, wie Offenbarung fließt. Und so kommt das Leben. So fangen wir an, einfach in Dinge hineinzuschauen. So werden wir sehfähig. So fließt uns Weisheit zu. Weil wenn du in Sprachen betest, Paulus sagt, mein Verstand ist fruchtleer. Und das ist der Punkt, wo ich es immer falsch gemacht habe. Ich habe in Sprachen gebetet, ohne zu wissen, wofür das gut ist und was es eigentlich bedeutet. Und ich dachte, naja, während ich sowieso nicht verstehe, wovon ich rede, kann ich ja die Zeit nutzen und habe mit dem Verstand meine To-Do-Listen durchgearbeitet. Und dann kommt keine Erbauung. weil ich nicht in Sprachen gebetet habe, wie Paulus in Sprachen betet. Wenn Paulus in Sprachen gebetet hat, dann hat er dafür gesorgt, dass der Verstand einmal Päuschen hat. Der Verstand produziert nichts mehr. Er kommt mal zur Ruhe. Er ist nicht ausgeschaltet, nicht nur narkotisiert oder im Koma. Er ruht sich einfach nur aus. Er ruht sich einfach nur aus. Dieses Karussell, was sich da pausenlos von morgens bis nachts dreht und was alles kommentieren, analysieren und durchdenken will und Lösungsstrategien erdenken will. Diese Maschine kommt mal zur Ruhe und hört auf, selber Lösungen und Auswege sich auszudenken. Und wenn dieses Karussell mal ausgedreht hat und wirklich zur Ruhe kommt und wir in diesem Strom der Sprachen sind, dann geschieht etwas Wunderbares. Dann können wir unseren Denksinn, der wach ist, aber nicht selber produziert, richten auf diesen Strom der Sprachen. Und dann fließt Offenbarung. Und wir verstehen diese göttlichen Geheimnisse. Und Gott fängt an zu reden. Das nennt man Auslegung. Und Paulus sagt, wer in Sprachen betet, soll auch beten, dass er es auslegt. Du kannst dein persönliches Sprachengebet nicht per Knopfdruck und Willensentscheid, aber wenn du im Strom drin bist, wenn du im Fluss der Salbung bist, du kannst dein Sprachenreden auslegen. Und dann hörst du Gott reden und du sagst, wow. Und das ist wie wenn du neben dir stehst und du weißt, so wie der spricht, spreche ich normalerweise nicht. Das ist anders. Und da ist so ein Leben. Und dann verstehst du auch, was Prophetie ist. Das ist nicht in erster Linie unbedingt das, was gesagt wird, sondern was fließt durch, wie es gesagt wird. Da kann Gott ganz einfache Dinge sagen, dass er dich so lieb hat. Und dann verstand er, weiß ich alles. Aber da ist Power in diesen Worten. Die Worte Gottes sind Geist und Leben. Und da fließt Ermutigung, da fließt Inspiration, da fließt Erfrischung und Belebung. Und du kommst in eine Nähe von Gott, wo Dinge lebendig werden. Der Geist macht lebendig. Und wir werden nicht wachsen in neue Dimensionen. Wir werden nicht hineinkommen in diese Sphäre von Offenbarung, wenn wir nicht anfangen zu nutzen, was Gott uns gegeben hat. Wenn wir uns hingeben und anfangen, in Sprachen zu beten, wird unser Geist stark werden. Und dann können wir herrschen. Menschen, die in der Seele leben, können nicht herrschen über Bedrückung, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Langeweile und Lähmung und all diese anderen Dinge. Sie können nicht herrschen, weil sie auf derselben Ebene sind, wo das Problem ist. Aber wenn sie in den Geist hineingehen, dann kommen sie von oben und dann können sie herabschauen und sie können herrschen über diese Dinge. Und Gott ruft uns zu herrschen. Und Offenbarung kann nicht kommen, bevor ein siegreicher, triumphierender Geist entwickelt ist. Und das kommt durch Sprachengebet. Ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, sagt Paulus. Und so öffnet sich ein neuer Kanal. Und der wird immer tiefer und immer reicher und immer schöner. Und dieses Sprachengebet ist ein Gebet, das du an Gott richtest. Ein Grund, nicht erbaut zu werden, ist, wenn wir in die Luft beten. Oder wenn wir meinen, dass wir andauernd mit unserem Sprachengebet irgendwelche Teufel jagen müssen. Es ist zuallererst eine Sprache der Liebe. So stell dir vor, du stehst vor ihm, du drückst die tiefsten Tiefen deines Herzens aus. In dieser Sprache der Liebe. Das heißt, gib dir mal ein bisschen Mühe, leg da mal ein bisschen Dankbarkeit rein in deine Stimme, leg da mal Ehrfurcht rein in deine Stimme, leg da mal was Liebliches rein, weil der Ton macht die Musik. Ja? Es ist nicht nur, was wir sagen, auch mit welcher Herzenshaltung wir es sagen. Das ist so ähnlich wie in der Ehe. Die Frau möchte immer wieder hören, dass wir sie lieben. Komisch, nicht wahr, ihr Männer? Dabei waren wir doch damals auf dem Standesamt. Wir haben es doch unterschrieben. Ich meine, wir haben es doch nie zurückgenommen. Das ist doch aktenkundig. Da brauchen wir ein bisschen Nachhilfe, das nachzuvollziehen. Aber es ist nun mal so. Und da können wir auch nicht auf die Idee kommen, sagen, aha, sie möchte hören, dass ich sie liebe. Okay, um Energie zu sparen, werde ich einmal ein 60-Minuten-Tape vollsprechen. Ja? Und dann sage ich so, falls du nochmal Bedarf hast zu hören, dass ich dich liebe, hier ist der Tape, tu es rein, drück den Knopf und hör so viel du möchtest. Sie wird nicht einverstanden sein. Weil da dein Herz nicht drin ist, weil das eine Maschine ist. Und so ist dein Sprachengebet. Du stehst vor Gott, du gibst ihm dein Herz, du schüttest dein Herz aus, du sagst ihm das Tiefste und Wichtigste und Schönste aus deinem Herzen. Und du lässt es fließen, seine Sprache der Liebe. Dein Sprachengebet entwickelt sich, wenn du vor Gott stehst und ihn anbetest. Und dann wirst du sehen, da fängt es an zu sprudeln, da fängt es an zu blubbern und zu quirlen und zu blubsen. Und es wird so kreativ und so lebendig und so saftig und es ist so wunderbar und fließt durch dich hindurch. Es ist für Gott, aber es fließt durch dich und du wirst erfrischt. Du wirst erfrischt. Und manche von euch, aus der Art, wie ihr mich anschaut, ihr habt das noch nie erlebt. Ihr kennt es gar nicht. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Manche sagen, ja, ich habe das bekommen, aber das bedeutet mir nichts. Ich habe das probiert, das funktioniert nicht. Tu es mal auf die neutestamentliche Art. Und wenn du es am Anfang nur aus Glaubensgehorsam tust, du wirst sehen, ein Brunnen der Erfrischung und der Belebung tut sich auf. Gebrauche es. Und falls jemand hier ist, der sagt, du, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ich habe überhaupt keine Ahnung, dann geh in das Wort Gottes. Der Geist wird durch Glauben empfangen. Und vielleicht haben auch schon viele an dir rumgedoktort und haben ihre eigenen Methoden gehabt, um das beizubringen und du warst immer frustrierter. Vielleicht warst du irgendwo beim Pfingstern und die haben dir das versucht, irgendwie einzumassieren in die Kopfhaut, ja. Und du denkst, meine Güte, so kann doch nicht Sprachengebet kommen. Ja, die rubbeln mir die Haare ab, aber so kann doch nicht Sprachengebet kommen. Ja? Und andere haben gesagt, ja, man muss es einfach nur versuchen. Versuch doch mal. Und wenn es nur eine Silbe ist, vielleicht im Laufe der Jahrhunderte kommen noch drei dazu. Ihr Lieben, Gott gibt mir seine komplette Sprache. Du musst nur den Korken raustun, dann fließt das Ganze. Der einzige Grund, warum da zwei Silben kommen, weil man dir gesagt hat, da kommen zwei Silben, und dann hast du vielleicht irgendwo gehört, was der andere gebetet hat. Und dann die nächsten 20 Jahre sagst du immer nur Koriander, Koriander, Koriander. Weil du das bei jemand anders gehört hast. Das ist nicht Sprachengebet. Sprachengebet kommt aus dem Innern und es geht an deinem Verstand vorbei. Und der Verstand kommt überhaupt nicht schnell hinterher. Und du weißt ganz genau, sowas kann man sich nicht ausdenken. In dieser Geschwindigkeit und in dieser Art und Weise, das geht überhaupt nicht. Ja? Und dann überrascht Gott dich und du kriegst eine zweite Sprache, kriegst eine dritte Sprache, springst zwischen Sprachen. Das macht wirklich Spaß. Und das Leben fließt. Und dann begreifst du, der Geist macht lebendig. Und die Gegenwart Gottes wird dir real. Gott wird im Geist wahrgenommen. Wie kann er sich mitteilen, wenn du in der Seele lebst? Es ist nicht möglich. Komm hinein in den Geist. Gebrauche deinen Geist. Und hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Während du in Sprachen betest, mach dir immer wieder klar, das ist mein Geist, der betet. Und er bekommt gerade jetzt aktuell frisch etwas vom Heiligen Geist. Ich spreche aus, was der Heilige Geist mir jetzt gibt. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist irgendwann die Sprache gegeben hat und dann läuft er weg und jetzt spulst du dein Programm ab. Es ist immer frisch, es ist immer aktuell, es ist immer live. Es ist nie eine Konserve, es ist immer live. Und durch diese Erfahrung, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, geben und nehmen, 2. Korinther 13, 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein Austausch. Er gibt dir etwas und du gibst auch ihm etwas. Was gibst du ihm? Du gibst ihm dein Vertrauen. Du gibst ihm dein Vertrauen. Das hast du jetzt schon so oft getan, wenn du in vielen Sprachen betest, dass dir das gar nicht mehr bewusst wird, dass du dein Vertrauen gibst. Aber in Realität ist es trotzdem so. Und wenn du zum ersten Mal anfängst, in Sprachen zu beten, dann weißt du ganz genau, das hat was mit Vertrauen zu tun. Ja? Und weil zu wenig Lehre da ist, sind Menschen blockiert. Und vielleicht das Letzte noch. Ich möchte, dass du das nimmst für dich, dass du sagst, Gott will mich gebrauchen, andere in das hineinzunehmen. Andere in diese Erfahrung hineinzuführen. Immer wieder erlebe ich das. Ich bin in irgendwelchen Gemeinden und dann kommt da so jemand nach vorne und sagt, hier habe ich noch den Bruder im Schlepptau, guck mal, hinter mir. Kannst du für den beten, damit der die Geistestaufe bekommt? Ich sage, kann ich, aber mache ich nicht. Ja, wie? Ich will, dass du für den betest. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe es für viele Leute getan. Aber ich möchte, dass du das tust. Du kommst ja hierher aus dem einen Grunde, weil du denkst, du kannst das nicht. Deswegen bringst du den ja zu mir. Aber das kann nicht sein. Ein Christ muss in der Lage sein, vom Worte Gottes anderen zu erklären, was ist der Empfang des Heiligen Geistes und was sind die einzelnen Schritte dazu, und für ihn zu beten und ihn zu motivieren, da hineinzukommen. Das ist normal. Und lass uns nicht so in dieser falschen Weise tolerant sein. Naja, also klar, Gott hat mir das gegeben und wenn er es dem anderen geben will, dann wird er es auch tun. Das war nicht die Sicht der Apostel. In Apostelgeschichte 8, die Leute in Samaria haben sich bekehrt. Was tun die Apostel? Ach, die sind jetzt bekehrt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob das auch solche Pfingstler werden wie wir. Vielleicht werden das ja Evangelikale. Wir schauen mal, was dabei rauskommt. Nein, solche Idee hatten die nicht. Sondern, wie hieß es, die haben Petrus und Johannes gesandt, damit sie mit ihnen beten, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Da haben die Apostel hingeschickt und haben gesagt, es gibt nur eine Sorte von Christen und das sind die in Zungensprechern. Wie intolerant. Das zerstört ja den ökumenischen Grundgedanken. Diese Probleme hatten die Apostel mit Sicherheit nicht. Sondern die haben gesagt, das ist das Evangelium, das haben wir von Gott bekommen und jeder Christ soll in die Dimension des Geistes und das beginnt mit Sprachengebet. So, wenn er bekehrt ist, ist er reif für das Sprachengebet und wir gehen jetzt hin, wir legen Hände auf und nicht, vielleicht schenkt Gott das ja auch ihm, sondern wir wissen, was wir zu tun haben und am Ende wird es rauskommen, sie sprechen in neuen Sprachen. Das war normal. Paulus kommt in Apostelgeschichte 19 nach Ephesus und findet dort 10 Leute und merkt gleich, die sind zwar gläubig, aber irgendwas fehlt. Und er checkt nach und sagt, habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und die waren ganz ehrlich und sagen, wir wussten gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dann checkt danach, wie ist denn das überhaupt mit der Taufe bei euch? Er geht die Grundlagen durch. Und dann werden sie getauft und dann empfangen sie den Heiligen Geist und dann beten sie neuen Sprachen. Das war apostolischer Standard. Sie haben darauf geachtet, dass jeder das hatte. Wie kann das sein? Wir gehen heute in Gemeinden, die nennen sich pfingstlich charismatisch und dann reden wir über den Heiligen Geist und dann kommen Leute und sagen, ich hätte das auch gerne. Und wir sagen, wie bitte, was? Wie viele Jahre bist du Christ? Ja, schon 5 Jahre. Ja, und du sprichst nicht in Sprachen? Ja, das hat mir noch nie einer erklärt, dass das wichtig ist. In einer Gemeinde, die sich pfingstlich charismatisch nennt. Ihr Lieben, vor 30 Jahren war das anders. Und das geht immer mehr zurück. Wenn wir nicht gegensteuern, wenn wir nicht lehren, wie wichtig das ist, wenn wir nicht darauf achten, dass Menschen in diese Erfahrung hineinkommen, dann wird das wieder ganz verschwinden. Und das darf nicht verschwinden. Das ist die Hoffnung für die herrliche Gemeinde. Wenn wir nicht im Geist sind, wenn wir keine Offenbarung haben, wenn wir keine Offenbarung haben, wenn wir nicht in neue Realitäten reinkommen und wir bleiben so, wie wir sind. Schreckliche Aussicht. So, lass uns in das Wort Gottes gehen. Finde heraus, was sind die grundlegenden Wahrheiten, die jemand hören muss, wie jemand motiviert wird, dem Wort zu glauben und wie kommen wir hinein in die Erfahrung des Sprachenredens. Das ist ganz, ganz wichtig. Und sollte jemand hier sein, der das noch nicht hat, bitte überlege dir, ob du so weiterleben willst oder ob du ein neutestamentlicher Christ werden willst. Und wir wollen mit dir beten. Wir wollen dir helfen, in das hineinzukommen. Das ist so, so, so wichtig. Okay, dann bis hierhin jetzt. Das Band ist voll.